Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney. In unserer heutigen Folge sprechen wir darüber, wann es sinnvoll sein kann, über das Do-it-yourself bei deiner Geldanlage Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Was bringt denn so eine Finanzberatung? Was macht überhaupt eine Honorarberatung? Und eventuell eine digitale Vermögensverwaltung. Ich spreche dazu mit Lisa Hassenzahl. Sie ist eine versierte Finanzplanerin und meine Gesprächspartnerin heute und hat viele neue Erkenntnisse für euch. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connelly.
Ja, hallo Lisa, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
Hallo Anne, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Ja, sieht auch blendend aus. Und wenn ihr die sehen könntet, wüsstet ihr, dass sie blendend aussieht. Ja, aber sieht nicht nur blendend aus, sondern sie hat auch ein blendendes Gehirn, weil sie super smart ist. Und deshalb reden wir ja heute. Du warst ja schon mehrfach hier bei uns zu Gast. Unser Thema ja heute ist, es geht ja da um das Thema Geldanlage und ob ich das jetzt alles selber machen sollte. Oder wann es vielleicht hilfreich ist, da Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Genau.
Und wir wissen ja auch, dass viele von meinen Hörerinnen ja selber aktiv sind, ne, haben sich ein Depot eröffnet, einen Fonds oder einen ETF gekauft. Und wir beide sagen aber zueinander, dass das alleine ist ja noch keine Finanzplanung. Und damit sind wir eigentlich ein Thema. Was genau ist denn eigentlich eine Finanzplanung aus deiner Sicht? Du bist ja Profi, du bist ja Finanzplanerin, du hast ja mehrere Zertifikate auch.
Genau, ne? Genau. Also das ist schon mal der erste Punkt. Ich glaube, Finanzplanung, da ist es, je nachdem, wen man fragt, kriegt man da ganz unterschiedliche Antworten. Aber was Finanzplanung mit Sicherheit erstmal nie sein sollte, ist die konkrete Frage nach irgendwelchen Produkten, sondern Finanzplanung ist eigentlich, wenn man jetzt mal sich von irgendwelchen hochtrabenden Definitionen lösen möchte, erstmal wirklich einfach die Erfassung meines Ausgangspunktes. Also da gehören so Dinge dazu, wie zum Beispiel auch wirklich mal Unterlagen aus dem Schrank holen, auch so ein bisschen sich mal Gedanken machen, was habe ich eigentlich für eine persönliche Einstellung zu Geld, also das, was man ja auch ganz oft hört, und natürlich auch sowas wie budgetieren, aber vor allem auch, und das ist einfach wichtig, dass es dann auch nicht endet, mal wirklich die Erfassung, was habe ich eigentlich alles, mal wirklich sich auch selbst eine Bilanz aufzustellen, Ziele zu definieren und wenn wir dann eben wirklich so in meinen Alltag reinschauen, wie sieht so eine Finanzplanung aus, dann eben wirklich mit diesen Grundlagen hochzurechnen, zu schauen, gerade natürlich in Bezug auf Ruhestand auch, was passiert, wenn ich einfach mit dem weitermache, was ich bisher habe, so weitermache, wie ich das bisher tue, wo komme ich da hin und bin ich eigentlich damit zufrieden, beziehungsweise daraus natürlich auch Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten. Mhm. Aber eben immer erstmal vollkommen losgelöst von Produkten. Also einer Finanzplanung sollte eigentlich nie die Aussage fallen, kaufe ETF XY, sondern da geht es wirklich erstmal darum, auch vielleicht versteckte Problemfelder aufzuzeigen, zu zeigen, die Vermögensstruktur ist vielleicht sehr illiquide, also es sind sehr viele Versicherungen vielleicht enthalten, an die ich nicht ohne weiteres rankomme. Oder eben andere Dinge. Also das heißt, es geht wirklich erstmal darum, Status quo erfassen, verstehen, wo stehe ich eigentlich, verstehen, wo ich hin will und was es für Risiken auf diesem Weg gibt. Das ist eigentlich meine, finde ich, sehr pragmatische Definition von Finanzplanung.
Naja, die ist ja nicht nur pragmatisch, das ist ja komplett, macht ja komplett Sinn, weil es ist ja nicht nur so, Finanzplanung ist ja nicht nur ein Produktverkauf, wenn wir jetzt mal über Unterstützung sprechen, ne, kommen wir gleich dazu. Ja. Sondern eben eine holistische Ansicht deines Lebens aus der finanziellen Brille. So würde ich es jetzt mal auf einen Satz verdichten.
Ganz genau, ja.
Und ich meine, das machst du ja als Profi jeden Tag. Du hast auch viele sehr potente, sage ich jetzt mal, oder sehr vermögende Kundinnen, wo es ja nochmal eine komplexere Geschichte ist. Mhm. Aber wir versuchen ja auch hier bei Hermoney zum Beispiel mit unserem Coaching oder unserem Club diese Grundlagen, die du jetzt gerade skizziert hast, so von der Bestandsaufnahme, über Budgetplanung hin, ne? Wie geht das jetzt, um die ersten Schritte zum Investment zu machen?
Ganz genau.
Versuchen wir ja auch den Frauen schon zu vermitteln.
Ja.
Und viele machen das auch, aber man merkt doch, viele kommen dann doch schnell an ihre Grenzen und gerade auch wenn es ein bisschen herausfordernde Vermögenssituationen bringt. Und dann ist man dann vielleicht doch jemand, die Unterstützung von dir, wie jemand wie dir, es gibt ja noch mehrere Finanzplaner, in Anspruch. Aber dann sind wir schon, glaube ich, bei der Krux. Ja?
Ja.
Weil wie unterscheide ich jetzt, wenn ich sage, ich möchte mit jemandem sprechen, weil ich hatte jetzt im Falle meinem persönlichen Umfeld, wo eine Freundin von mir sehr viel Geld geerbt hat und dann stand die da vor diesem Berg und sagt sich, what the heck, was mache ich jetzt eigentlich? Da kommen so viele Fragen und dann kommt dann ihre Bank natürlich als allererstes. So.
Ja.
Es ist jetzt auch nicht verwerflich, die Bank soll ja auch was machen. So, aber wie unterscheide ich jetzt, wenn ich Unterstützung bekomme, dass ich sowas bekomme wie von dir, dass die erstmal nicht nur die Interessen des Unternehmens in den Vordergrund stellen, mir was verkaufen, sondern wie erkenne ich das? Weil es gibt ja diese Zauberwörter, na, Honorarberaterin, ne? Die werden ja so angepriesen, als ob es nichts Besseres gäbe. Es gibt Provisionsberater. Vielleicht können wir durch diesen Dickicht mal durchgucken, damit eben die Frauen auch wissen, was sie da draußen vielleicht, was ihnen da entgegenkommt und wie man das erkennen kann,
ja,
was man da hat.
Ja, absolut. Also das ist gerade Honorarberatung beziehungsweise auch das Wort unabhängig ist ja und interessenskonfliktfrei. Ich glaube, das sind die am häufigsten vorkommenden Wörter in irgendwelchen Broschüren sämtlicher Institutionen und das macht's ja dann eben problematisch. Also von daher erstmal vielleicht nochmal bezogen auf die Finanzplanung, die erst schon erste Abgrenzung, definitiv eben keine Anlageberatung darstellt. Also hier auch wirklich nochmal die Abgrenzung. Die Finanzplanung, genau wie du es richtig gesagt hast, Überblick über den aktuellen Status der finanziellen Situation erhalten. Es geht nicht darum, konkret zu sagen, kaufe den ETF X oder verkaufe irgendwie die Position Y, sondern es geht wirklich erstmal rein losgelöst um diese Status Quo-Ermittlung. Und das kann aus meiner Sicht, oder das ist definitiv so, nur eine Honorarleistung sein, weil es ja eben an keiner anderen Möglichkeit irgendwie, es gibt also keine andere Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Und da das Thema Finanzplanung jetzt auch fachlich und zeittechnisch nicht ganz unwesentlich ist, muss es immer eine Honorarleistung sein.
Ja, ich denke, das ist auch völlig fein. Das ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe und es ist ja auch zeitintensiv. Ne?
Genau.
Du musst dich auch reindenken in die Person, die Unterlagen sichten. Das ist ja schon eine umfangreiche Aufgabe.
Absolut, ne? Absolut. Und wirklich auch, da geht es ja wirklich im Optimalfall darum, alles zu erfassen, auch nochmal weiterzudenken, vielleicht auch weiterzudenken. Natürlich auch als die Mandantin, die mir gegenüber sitzt, weil die kann im Zweifel ja gar nicht alles wissen. Das ist ja auch vollkommen klar. Das heißt also, das ist erstmal keine Anlageberatung, schon mal Definition Nummer eins, weil bei der Anlageberatung geht es ja immer wirklich um die konkrete Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten. Mhm. Und es muss eine Honorarvergütung sein. Muss ich jetzt als Finanzplanerin zwingend auch damit Honorarberaterin sein? Da kommen wir jetzt dann wirklich so in die tiefere Definition. Nein, also die klassische Honorarberatung, so wie sie inzwischen ja auch wirklich gesetzlich verankert ist, ist eben ausschließlich befugt, nur auf Honorarvergütung zu arbeiten. Das heißt also, wenn ich eine Zulassung als Honorarberaterin habe, ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, dann darf ich mich auch nur Honoraranlageberaterin oder Berater nennen oder eben Honoraranlageberatung anbieten.
Das ist der Begriff, den man quasi dann auch im Impressum finden würde.
Richtig.
Ja?
Und ich würde im Impressum auch die Zulassung nach § 34h Gewerbeordnung finden. Also das ist das, was da sozusagen rechtlich dazu gehört. Und diese Personengruppen dürfen auch wirklich nur auf Honorar arbeiten, dürfen gar keine anderen Arten von Vergütung in irgendeiner Form annehmen. Das heißt also, grundsätzlich kann es eben schon sein, dass ich bei diesen Beraterinnen und Beratern auch eine Finanzplanung bekomme und eben auch ausschließlich auf Honorarbasis beraten werde. Man hört es vielleicht schon so ein bisschen raus, muss das zwingend so sein? Nein, also auch da gibt es eben natürlich gute und schlechte Beraterinnen, beziehungsweise auch da kommt es eben sehr stark darauf an, was kann ich erwarten? Kann ich überhaupt von dieser Person eine Finanzplanung erwarten, so wie ich sie jetzt skizziert habe, weil das tendenziell ja auch eher wirklich dann wiederum von der Qualifikation auf der Seite der Finanzplanung abhängt. Also wenn ich jetzt einen CFP, also einen Certified Financial Planner mit diesem Gütesiegel habe, der oder die Finanz, Planung auf Honorarbasis macht, dann kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich mit einer solchen Finanzplanung eben konfrontiert bin. Aber das muss jetzt nicht zwingend bedeuten, dass die Person auch eine Zulassung nach 34H haben muss, sondern vielleicht hat sie auch eine andere Zulassung oder hat vielleicht auch gar keine Zulassung, weil sie nur Finanzplanung macht und dafür eigentlich streng genommen, weil es ja keine Anlageberatung ist, gar keine Zulassung braucht. Also bisschen ja. Tricky.
Ja, aber das ist ja wichtig zu verstehen. Ne? Man kann ja in Deutschland nicht einfach Finanzberatung oder Planung so machen. Ja? Weshalb wir ja auch in dem Coaching-Bereich, wir können da aktiv sein, weil dieser Bereich ist nicht reguliert, aber genau. Wir verkaufen ja keine Produkte.
Genau.
Aber solange man dann in diesen Bereich kommt von der aktiven Beratung, ob da jetzt ein endgültiges Produkt steht oder eine konkrete Beratung, ist natürlich ein rechtlicher Rahmen. Und da sind wir bei diesen 34er Lizenzen.
Richtig.
Da gibt es ja mehrere davon. Und diese H ist eben, wie du schreibst, für die Honorarberater. Und was wir aber in der Praxis sehen, ist, also ich verfolge das ja ähnlich wie du auch, in der Szene gibt es, glaube ich, mal 200 Honorarberater. Also so wenige gibt es in Deutschland, weil es natürlich auch schwierig ist für viele, da so viel Geld zu verlangen, dass sie davon leben können, weshalb es eben auch mehr Provisionsberatung gibt.
Korrekt.
Aber ich glaube, da kommst du sicherlich auch noch dazu, ist, dass eben sehr viele eine Mischform anbieten. Das ist mir aufgefallen.
Ja.
Darf das dann einer mit einer H-Lizenzierung, einer Honorarberatungslizenzierung überhaupt, oder ist der gezwungen, der oder die, nur Honorarberatung zu machen?
Korrekt. Also der oder diejenige ist ausschließlich dazu befugt, nur auf Honorarbasis vergütet zu werden. Das heißt, hier wäre so eine Mischform nicht möglich, wobei auch da da ist der Trick natürlich die juristische Hülle. Also es gibt durchaus eben auch Anbieter, die haben eine GmbH, da machen die komplette Honorarberatung, da haben die auch eine Zulassung nach 34H und haben aber nebenbei auch nochmal vielleicht in einer anderen GmbH dann eine Provisionsberatung. Also das geht dadurch, dass dann da eben die Firma sozusagen als Hülle drumherum gewickelt ist. Aber grundsätzlich sehe ich es auch so, es ist aus meiner Sicht auch gar nicht unbedingt problematisch, weil es vielleicht zum Beispiel sinnvoll sein kann, zu sagen, wir machen die Finanzplanung, wie habe ich ja schon gesagt, das muss sowieso eine Honorarleistung sein. Ja, die machen wir auf Honorarbasis und machen zum Beispiel auch das ganze Thema, was die Wertpapieranlage geht, was da die Herleitung der Anlagestrategie angeht und auch die Umsetzung und so weiter auf Honorarbasis. Das ist auch aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Weg und machen dann eben auch, wenn es auch um eine laufende Betreuung der Wertpapierbestände geht, das machen wir auch über eine, letzten Endes ist eine Servicegebühr auf die Bestände ja auch nichts anderes als eine Honorarleistung.
Vielleicht kannst du kurz sagen, was sowas kostet, so die Bandbreite, was muss ich da erwarten?
Also typischerweise eine richtige Finanzplanung im ersten Schritt kann eigentlich nicht weniger als 1.500 Euro kosten. Mhm. Immer letzten Endes dann plus Mehrwertsteuer. Das heißt also so mit 1.500 Euro für eine ordentliche, umfangreiche Finanzplanung, bei der eben auch wirklich der Status quo erfasst wird, eben vielleicht auch fehlende Daten noch zusätzlich angefordert werden oder eben auch mal wirklich die Vermögensstruktur analysiert wird, geschaut wird, was gibt's zu optimieren, dann muss ich da schon einfach mit ab 1.500 Euro rechnen.
Okay.
Was die laufende Betreuung angeht, da liegen wir ja typischerweise so im Rahmen von 1% plus Mehrwertsteuer.
Auf das verwaltete Volumen
auf das verwaltete Volumen. Das ist ja aber auch nichts, was ich zwingend machen muss. Also tendenziell kann ich ja auch eine Finanzplanung mir erstellen lassen und kann dann zum Beispiel mit dem Wissen, was ich eben über eine Academy oder mir eben selbst angeeignet habe, meine Umsetzung auch selbst machen. Aber wenn ich natürlich eine betreute Wertpapieranlage haben muss, dann muss ich schon bis zu 1% plus Mehrwertsteuer, würde ich sagen. Rechnen kommt eben auch drauf an, wie ich das jetzt mache. Ob ich das mit einem Robo-Advisor mache oder ob ich eben sage, ich gehe in eine Vermögensverwaltung, weil ich nochmal mehr Geld habe. Da gibt es ja dann ganz verschiedene Arten. Aber letzten Endes um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wo ich zum Beispiel das Thema Provisionen auch manchmal gar nicht so schlecht finde, ist natürlich im Versicherungsbereich, weil es da eben durchaus auch sein kann, dass gerade auch wenn es junge Frauen oder Männer vollkommen egal sind, die sich das Thema anschauen, die dann vielleicht gar nicht das Kapital haben, um die Rechnung in der Höhe des Honorars jetzt sofort zu bezahlen, bei denen man dann schon sagen kann, warum soll das die Gebühr, die das Ganze eben kostet, nicht über ein paar Jahre hinweg dem Versicherungsvertrag belastet werden. Ich finde, grundsätzlich ist das Thema Provisionsberatung aus meiner Sicht nicht problematisch, wenn damit halt ein transparenter Umgang gefunden wird. Das Problem ist eben, dass das häufig nicht der Fall ist.
Ja, man sollte halt wissen, wer vor einem sitzt. Und ich denke mal, so eine Honorarberatung ist vielleicht sinnvoll, wenn man mal selber einfach sich nochmal eine Bestätigung holen will oder eine Richtung will. Man muss ja dann kein Produkt kaufen, man kann es auch das einmalig dabei belassen.
Korrekt.
Und eine Provisionsberatung, ich meine, das kommt einem ja meistens entgegen, wenn man Kundin ist bei einer Bank. Ja, die meisten sind ja dann, arbeiten ja dann mit Provisionsberatern. Und da gibt es ja dann auch diese Makler. Das ist auch nochmal ein Status, den es da gibt. Ich glaube, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil das finde ich immer wichtig. Wie erkenne ich dann eigentlich, mit wem ich es dann zu tun habe? Ne?
Ja, also das ist tatsächlich so eine Thematik. Also wir haben gerade auf der Versicherungsseite haben wir ja nochmal den Unterschied zwischen einem Ausschließlichkeits- oder einer Ausschließlichkeitsvertretung. Das heißt, es sind dann eben die gebundenen Vermittler zu einer bestimmten Versicherung. Da ist es dann also so, wenn ich mich jetzt eben bei einer ganz bestimmten, wenn die schon das Logo der Versicherung über der Tür haben, kann ich eben nicht erwarten, dass die mir von einem anderen Anbieter eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder was auch immer anbieten. Wohingehend eben der Maklerstatus hier tatsächlich die gesetzliche Anforderung hat, einen Marktüberblick zu bieten. Das heißt also, wenn ich zu einem Versicherungsmakler oder einer Versicherungsmaklerin gehe, habe ich wirklich auch den Anspruch, eben einen Marktvergleich zu bekommen, mehrere Versicherungsanbieter zum Beispiel verglichen zu bekommen. Das heißt auch hier durchaus natürlich transparenter, ein besserer Überblick, auch eine Vor- und Nachteilsanalyse. Das heißt also, im Optimalfall sucht man sich auf der Seite natürlich einfach jemanden mit Maklerstatus. Bei den Banken ist es eben, wie du schon sagst, so typischerweise sowohl auf der Versicherungs- als auch auf der Wertpapierseite ist es ein reines Provisionsgeschäft. Die haben eben ihre eigenen Produkte von den hauseigenen Produktanbietern. Wobei auch da es immer auch hilft, natürlich mit Wissen und Vorwissen in die Gespräche reinzugehen und es auch offen anzusprechen und nach anderen alternativen Produkten zu fragen, auch nach dem Thema Kosten zu fragen, ob es da eben auch die Möglichkeit gibt, entsprechende Gebühren zu reduzieren. Viele Banken haben inzwischen ja auch, was die Umsetzung im Depot angeht, eben entsprechende Brokerlösungen, die dann auch deutlich günstiger sind. Also hier hilft wie immer auch ein gewisses Vorwissen, und das eben einfach offen anzusprechen, zu sagen, wie genau erfolgt die Vergütung, was kann ich erwarten. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, bei den stationären Filialbanken ist das Angebot natürlich etwas anders, als wenn ich jetzt zu einem ganz komplett günstigen Broker gehe.
Ja, es muss ja nicht schlecht sein, was da für Produkte verkauft werden, weil ich sag mal, ob es jetzt die Volks- und Raiffeisenbank sind, die haben halt ihre Versicherungspartner, so ähnlich bei der Deutschen Bank oder bei einer Sparkasse. Aber man sollte es eben wissen. Und heute gibt es ja auch entsprechende Transparenzpflichten. Das heißt, es muss auch ausgewiesen werden, was es für Kosten hat. Aber ich glaube, wenn man dann da sitzt, sollte man durchaus auch ein paar Fragen stellen. Eben wissen um diesen Umstand, ja. Und auch bei einem freien Makler, der irgendwo sein Fähnchen rausgehängt hat, um zu gucken. Ja, aber das ist, dass man eben weiß, mit wem man zu tun hat.
Absolut.
Ne? Und im Impressum eben mal nachlesen. So. Also das würde ich jetzt mal empfehlen. Und ich glaube,
Lisa? Ja, auch tatsächlich mal wirklich zu fragen, wie erfolgt die Produktauswahl? Ist es letzten Endes eben einfach ist es ein komplett freies Spektrum? Gibt es da irgendwelche Partnerschaften mit irgendwelchen Produktanbietern? Typischerweise nicht, ja. Also wenn ich jetzt wirklich bei so einer klassischen Honoraranlageberatung bin oder eben auch wirklich bei den unabhängigen Finanzberaterinnen und Beratern, die auf Provisionsbasis arbeiten. Bei denen ist es ja auch so, die sind typischerweise schon produktunabhängig. Also die können aus sämtlichen Produkten auswählen. Der Unterschied ist eben einfach wirklich nur, genau wie du sagst, die Vergütungsform. Und da muss ich mir einfach vorher überlegen, was möchte ich denn? Bin ich auch überhaupt bereit, diese Rechnung zu bezahlen? Oder sage ich eben vielleicht auch, und die Fälle kenne ich tatsächlich auch, dass Mandantinnen sagen, ich zahle auch gerne die Provision über das Produkt. Mir ist am Ende einfach nur wichtig, dass ich weiß, wie viel ich bezahlt habe. Genau. Weil so viel muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Der große Nachteil der Honorare, egal ob das jetzt einmal Honorare für eine Finanzplanung oder für was auch immer sind, oder eben auch für die laufende Betreuung, das sind immer Honorare, die plus Mehrwertsteuer gerechnet werden. Das heißt, also es kommen nochmal 19% drauf für mich als Endverbraucherin, die ich ja auch steuerlich durch das Thema Abgeltungssteuer überhaupt in keinster Weise irgendwie verwenden kann. Während ich bei Provisionen, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz klassischen Ausgabeaufschlag auf meine Fonds bezahle, dann geht das ja mit in die Einstandskurse rein. Das heißt also, das ist sozusagen ein steuerlicher Verlust, den ich verwenden kann, und ich zahle eben keine Mehrwertsteuer. Also das ist tatsächlich, ich finde das manchmal so fast ein bisschen schade, dass wir dieses Instrument nicht verwenden. Aber klar, es ist natürlich deutlich intransparenter, und deswegen auch wir arbeiten mit Honoraren, weil es für uns transparenter ist, weil es für die Kunden transparenter ist. Aber eigentlich fast ein bisschen schade.
Ja gut, aber das, was die Rechtsprechung da macht und mit der Versteuerung, so, das ist ganz neue Themen, die können wir leider auch jetzt hier nicht beeinflussen. Ja. Das sorgt ja auch immer wieder für Diskussionen in der Branche selber. Du hattest eben schon mal kurz den Robo angesprochen oder die digitale Vermögensverwaltung. Wir haben ja, wie gesagt, hatte ich ja eingangs erwähnt, viele von unseren Hörerinnen oder Frauen, die bei uns aktiv sind, haben jetzt schon mal so ein ETF gekauft, und dann viele merken aber, okay, sie möchten ein bisschen mehr machen, wollen aber vielleicht nicht alles selber machen, obwohl sie sich da schon schlau gemacht haben. Dann bietet sich ja eigentlich so ein Robo an. Ja, also vielleicht kann man da nochmal was zu sagen, für wen sich sowas eignet und was du da auch vielleicht für Erfahrungen mitgemacht hast, ob ihr das selber auch verwendet bei euch.
Ja, also das im Grunde genommen ist ein Robo, um das einfach vielleicht auch nochmal zu erklären, ein digitaler Vermögensverwalter, ein automatisierter digitaler Vermögensverwalter, bei dem ich sozusagen durch einen gewissen, wie man ja so schön sagt, Onboarding-Prozess klicke. Ja, das heißt also, ich muss gewisse Fragen beantworten zu meinen bisherigen Erfahrungen, zu meinen Kenntnissen, zu meinen Anlagezielen, so ein bisschen auch zu meinen finanziellen Verhältnissen. Und aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, ich muss auch eben die Frage beantworten, wie viel Risiko bin ich eigentlich bereit einzugehen. Und dann wird eben anhand dieser Parameter mir ein gewisses fertiges Portfolio zugeordnet, was dann eben entweder zu 100% aus Aktien besteht oder eben eine Mischung ist aus Aktien und Anleihen oder also je nachdem eben einfach.
Ja, meist mit ETFs hinterlegt.
Meist auf ETF-Basis, genau. Also es gibt auch Anbieter, die das wirklich dann teilweise noch so ein bisschen mit Einzelaktien spicken, weil es auch einfach, muss man sagen, ein bisschen cooler aussieht vielleicht. Also da gibt es natürlich auch rein durch die Technologie immer mal wieder neue Ansätze, aber grundsätzlich meist auf ETF-Basis. Und also man muss schon sagen, das sind grundsätzlich auch aus meiner Sicht meistens sehr sauber strukturierte Portfolien, die wirklich gut sind und die letzten Endes auch von der Kostenquote passen, also durch den Einsatz eben von ETFs. Die Kostenquote liegt hier meistens unter 1%, also das ist schon wirklich alles ganz gut. Und tatsächlich gerade auch, weil sich viele ja schwer tun, verständlicherweise, bei den gemischten Portfolios auch mit der Auswahl der Anleihequote, weil das, wie sich herausgestellt hat, ja die doch etwas komplexere Anlageklasse ist, die wir ja einfach viele Jahre komplett ignorieren konnten, ist das aus meiner Erfahrung schon einfach ein ganz sinnvolles Instrument, weil ich habe auch hier wieder einen sehr transparenten Prozess. Ich habe eben die Wahl zwischen verschiedenen Portfolien, die ich mir die ich benutzen kann, habe eine gute Kostenquote, also das passt schon alles, nur ist es eben tatsächlich so, manchmal oder wie so oft sitzt das Problem teilweise eben vor dem Rechner, also die Frage ist eben immer, welche Antworten gebe ich auf die Fragen, die mir da gestellt werden. Und was kommt da am Ende bei raus? Also so diese typische, das ist eigentlich wieder so ein bisschen die gleiche Situation wie bei der Bank. Wenn ich bei der Bank den Fehler mache, auf die Frage, wie viel Risiko wollen Sie, zu sagen, keins, dann kriege ich auch kein Risiko.
Festgeld.
Ja, genau, dann kriege ich, wenn es gut läuft, Festgeld, wenn es blöd läuft, ein Garantiefonds oder irgendwas anderes, ja, wo es dann eben genau wieder zu diesen Situationen kommt, dass auch Mandantinnen bei mir sitzen und sagen, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Hätte mir mal jemand vorher sagen können, die haben mich total schlecht beraten. sage, naja, die haben halt gemacht, was sie ihnen gesagt haben. Aber natürlich, und da sind wir eben wieder auch bei dem Thema Finanzplanung, natürlich hätten die vielleicht ja auch mal hinterfragen können, warum haben sie das jetzt so gesagt. Da muss man auch sagen, da werden die Banken ja auch besser. Also ich kriege schon auch oft mit, dass die Beraterinnen und Berater schon auch aktiv versuchen, den Leuten zu erklären, dass kein Risiko auch bedeutet keine Rendite. Nur wenn einem natürlich diese Grundlage der Finanzplanung fehlt, also die Basis, um überhaupt zu verstehen, warum soll ich eigentlich Risiko eingehen, warum brauche ich überhaupt Rendite oder eben auch durch entsprechende Basiswissen, so wie ihr das ja auch macht, das den Leuten eben zu erklären, was heißt es überhaupt, warum brauche ich Rendite, ja, dann wird es halt problematisch. Ja. Und dieses Risiko habe ich natürlich bei einem Robo auch, also wenn ich die Fragen sozusagen falsch in der Systematik beantwortet, dann kann es mir halt passieren, dass ich in einem Portfolio lande, was eigentlich gar nicht zu der Zielsetzung passt, die ich tatsächlich habe.
Die zu konservativ ausgerichtet ist, ne? Genau. Also ich meine, verlangt natürlich auch mehr Mühe. Also wenn ich jetzt rein aus der Verkaufsperspektive spreche, viel mehr Aufwand, den Kunden abzulenken von dem, was er mal eingegeben hat. Anstatt zu sagen, ja, wolltest du haben, hast du jetzt.
Ja.
Aber ne, wir sind ja eher auch da, um zu bilden und zu hinterfragen. Und den Frauen eben zu sagen, musst du ein bisschen Risiko einnehmen. Aber das vielleicht für alle für euch, die so ein Robo sich anschauen. Und wir haben ja mit Visual West auch eine Kooperation. Da muss man eben genau hingucken, auch was klicke ich da an. Ja. Und sich da auch nochmal hinterfragen. Das finde ich da auch sinnvoll. Also ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut durchleuchtet, was es für Arten von Beratungsunterstützung gibt. Neben dem Coaching, was ja keine Beratung darstellt, sondern nur Bildung. Man kann es digital auch lösen, wenn man rein von dem ETF weggeht und sagt, ich mache das irgendwie mit einem gemanagten Depot. Jetzt vielleicht nochmal abschließend, was aus deiner Sicht würde sich jetzt für wen eignen? Ja, also jetzt bin ich ein Do-it-yourselfer. Würdest du sagen, vom Start super, kann man sich gut mit vortasten, so würde ich das jetzt sehen.
Ja.
Aber ich bin keine, die immer nur sagt, nur das eine oder andere. Also ich denke, weil ich zu viel im Leben auch schon gesehen habe, dass es hilfreich sein kann, sich auch Unterstützung zu holen. Was wäre denn da so deine Tipps?
Also Finanzplanung ist natürlich eine Basis, die eigentlich für jeden immer zu jeder Lebenszeit Sinn macht. Natürlich dadurch, dass es eben auch ein gewisses Geld kostet, ist es vielleicht für ganz junge Frauen, gilt ja auch immer beide Geschlechter, auch für Männer, nicht immer unbedingt notwendig. Da gehen ja auch die kleinen Do-it-yourself-Finanzplanungen sehr, sehr gut. Aber tatsächlich, also klar, je jünger ich bin, umso weniger Geld ich auch habe, desto mehr geht natürlich Do-it-yourself. Weil ich habe lange Zeit Learning by Doing. Ich kann Fehler ausgleichen. Das ist alles nicht so schlimm. Es geht auch im ersten Schritt mal nicht um so viel Geld. Also das ist letzten Endes alles total okay. Je älter ich werde, respektive je mehr Geld ich auch habe, desto eher finde ich es schon durchaus sinnvoll, sich da zumindest mal initial jemanden an die Seite zu holen, sich da eben beraten zu lassen oder sich wirklich eben dann mit Hilfe von so einem Robo, also die Frage habe ich vorhin gar nicht beantwortet, auch wir setzen es zum Beispiel teilweise ein, wenn Mandantin zu uns kommt, die in Anführungszeichen nicht genug Volumen haben, um jetzt in eine individuelle Vermögensverwaltung zu gehen, aber eben sagen, ich möchte das nicht komplett alleine machen, dann finde ich diese Kombination aus einer Robo-Lösung mit einem fertigen Depot, was sauber strukturiert ist und zum Beispiel, und das klappt ja sehr gut, häufig sind diese Robos nicht so gut geeignet, um da monatliche Sparraten reinlaufen zu lassen. Also finde ich jedenfalls, sondern ich finde es dann besser zu sagen, ich mache eine Einmalanlage in den Robo und mache zum Beispiel meine monatliche Sparrate, die nutze ich dazu, um auch mal so ein bisschen selbst was zu machen, um ein bisschen Know-how zu entwickeln, um vielleicht mir auch noch Sachen dazu zu kaufen, die der Robo nicht abbildet, weil der eher so eine langweilige Grundlagenstrategie macht. Und so kann ich mir eben ganz gut was zusammenbasteln. Und ganz besonders gilt es natürlich für die Zielgruppe Mitte 40 beziehungsweise 50 plus, die einfach sagen, okay, ich verfüge jetzt vielleicht auch über einen größeren Betrag durch eine Erbschaft, durch eine Schenkung, durch eine Scheidung und habe einfach nicht die Möglichkeit, jetzt hier das Risiko komplett Learning by Doing einzugehen. Und da ist natürlich so eine Kombination, sich jemanden zur Hilfe zu holen oder zumindest mal einen Teil des Geldes in den Robo zu legen und mit einem anderen Teil das vielleicht selbst zu machen. Das ist aus meiner Sicht eine wirklich sinnvolle Kombination.
Ja, denke ich auch. Also, und ich finde eben auch wichtig, wir haben das ja sehr häufig bei uns, hören wir das auch im Club bei den Veranstaltungen, wo ich ja auch die Frauen dann, wo sie selber Fragen stellen können, dass viele ja auch dann in die Endphase, in die Entnahmephase kommen. Ne? Und da ist halt auch sinnvoll, dass man überlegt, wie gestalte ich das, damit ich nicht länger lebe als Geld, als ich Geld habe.
Exakt, ne?
Also ich überlebe mein Geld. Also es sind schon komplexere Situationen, da kann das sinnvoll sein, dass man sich da ein bisschen Unterstützung holt. Ja, Lisa, vielen Dank. Wie immer könnten wir, das sind ja unsere Lieblingsthemen, stundenlang drüber reden, aber wir haben eben nicht Stunden. Und wir wollen euch auch ja nur auf den Weg geben, was so die Unterschiede sind, was für euch sinnvoll ist, wenn ihr euch eine Unterstützung sucht. Und also wir bei uns gibt es auch ganz viel Info. Es gibt ganz viel bei uns in unserem Club. Ihr könnt erfahren, wenn Lisa zum Beispiel trittst ja auch bei uns jetzt auch im Club. Im Herbsttermin haben wir schon, geht es um das Thema Erbschaftsplanung. Wer Interesse hat, uns genau zu wissen, wann die Lisa kommt und was es Neues bei uns gibt, der abonniert unseren Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Ihr wisst ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Lisa.
Tschüss, Anna.